Wir hatten das gestern schon und das ist super wichtig, super, super wichtig, dass wir das verstehen. Das ist eigentlich Kern des Seminars und ohne diesen Inhalt macht der Rest keinen Sinn. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die erste und die größte und die höchste Beziehung, die wir als Menschen haben können, sogar müssen, die wir brauchen, ist unsere Beziehung zu Gott. Und es ist nicht eine irgendeine geartete Beziehung, sondern es ist eine Liebesbeziehung, die Gott zu uns möchte, die Gott von uns möchte. Und ich sage dir, du wirst in keiner Beziehung in dieser Welt Zufriedenheit und Glück und Freude finden, wenn deine Beziehung zu Gott nicht stimmt und steht. Du wirst verzweifelt suchen und du wirst immer wieder an dein Ende kommen. Du wirst immer wieder enttäuscht werden, du wirst immer wieder Schiffbruch erleiden. Das wird nirgendwo hinführen. Deine Beziehung zu Gott ist das, was dich glücklich macht und deine Seele stillt und dich ausfüllt. Und sie ist Grundlage für jede andere Beziehung, die wir leben als Menschen. Und du kannst so viel über Ehe lernen, wie du möchtest, und über Partnerschaft und über Beziehung. Du kannst so viel wissen darüber, wie man sich vernünftig verhält in der Ehe. Die Goes und die No-Goes. Du wirst keine Zufriedenheit finden da drin. Wir sind geschaffen. Kolosser 1 sagt uns, wir sind durch ihn und wir sind zu ihm hin geschaffen worden. Wir sind als Menschen, Beziehungswesen und zuallererst zu Gott hingeschaffen. Du bist zu Gott hingeschaffen worden und wenn du nicht zu Gott hin lebst, wenn dein Leben nicht auf Gott ausgerichtet ist, dann erfüllst du nicht den Sinn, dann erfüllst du nicht die Ausrichtung, für die du gemacht wurdest. Und dann läufst du ins Leere. Und dann gehst du leer aus. Das heißt, das müssen wir im Kopf haben. Gerade jetzt, wenn wir auch über Sinn und Ziel der Ehe sprechen. Ehe ist nicht ein Konstrukt, was abgekapselt ist von Gott. Es ist was super Geniales, was Wunderschönes. Es ist so erstaunlich, was Gott da hineingelegt hat und wie genial er Ehe gemacht hat. Aber er hat Ehe nicht geschaffen, damit sie existiert außerhalb von ihm, sondern er hat Ehe geschaffen, damit sie in seiner Gegenwart existiert. Und Ehe kann so perfekt sein, so optimal laufen, wie man sich nur vorstellt. Wenn sie ohne Gott läuft, dann führt sie ins Nichts. Aber lasst uns am Anfang nochmal beten. Ich check jetzt nochmal ganz kurz, ob hier alles. Jetzt stimmt alles. Lass uns zusammen nochmal beten. Vater, wir kommen zu dir. Und der Weg zu dir hin ist schon eigentlich ein besonderer, weil wir als Menschen kommen intuitiv aus uns heraus eigentlich nicht zu dir. Wir fühlen uns weggetrieben von dir und auch von deinem Wort. Viele Menschen sind so abgeschreckt von deinem Wort, haben so eine innerliche Barriere aufgebaut, einen Vorurteil darüber, was du uns eigentlich sagen möchtest. Die Meinung verstanden zu haben, wie absolut daneben das ist, was dein Wort sagt über Ehe und über uns als Menschen und wie wir Beziehung leben sollen. Herr, dabei sind wir so ignorant. Wir kommen immer mit der Haltung, in der Adam und Eva den Garten verlassen haben, mit dem Misstrauen in unserem Herzen. Du könntest uns vorenthalten oder übers Ohr hauen wollen. Dabei willst du nur Leben für uns. Jesus, du hast gesagt, du bist gekommen, um uns Leben im Überfluss zu bringen. Und wenn wir dein Wort lesen, dann ist es nicht ein Wort, was uns umherdiktieren möchte und Herrschaft aufrichten möchte über unserem Leben, um uns zu zerstören. Nein, du kommst und zeigst uns auf, wie du die Dinge geschaffen hast und die Ordnung, in der sie funktionieren. Und du gibst uns die Wahl, da drin zu leben und das Leben kennenzulernen oder es sein zu lassen und den Tod zu suchen, wie wir es tun als Menschen. Dein Wort ist herausfordernd und es hat einen Absolutheitsanspruch. Aber das, was du uns sagst, Herr, das sagst du uns nicht, um uns in irgendeiner Weise einzuschränken oder zu begrenzen, sondern um uns freizusetzen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass wenn wir dir jetzt begegnen in deinem Wort, Herr, wenn wir nachdenken, dann lass es Worte aus deinem Herzen sein, die wir hören. Und ich möchte dich bitten, von ganzem Herzen, Herr, lass unser Herzen noch weich werden, hier, wenn wir hören und es an uns heranlassen. Und schmecken und sehen, dass du gut bist, Herr. Amen. Bevor wir in das Thema reingehen, Sinn und Ziel der Ehe, möchte ich nochmal einen Rückblick geben, wo wir von gestern herkommen, weil dieser Vorbau wichtig ist für uns. Und ich rufe denen, die da gestern da waren, das nochmal in Erinnerung, für die anderen ist das eine Kurzzusammenfassung. Wir haben gestern festgestellt, dass Beziehung etwas ist, was Gott nicht geschaffen hat, sondern etwas ist, was aus dem Wesen Gottes herauskommt. Gott sagt, als er den Menschen schafft, lasst uns den Menschen schaffen, nach unserem Bild. Das ist so erstaunlich. Gott zeigt auf, ich bin Beziehung. Ich bin ein Gott, aber drei Personen in einem Gott. Das, was ich an Beziehung euch weitergebe, das ist nicht etwas, was ich für euch geschaffen habe, es ist mein Wesen, was ich euch übertrage. Und deswegen in meinem Bild uns ähnlich, dass wir als Menschen in Beziehung leben, ist ein Geschenk Gottes, ein Teil seines Wesens, das er in uns hineingelegt hat. Und er sagt, er schuf den Menschen, er schuf ihn im Singular. Und dann sagte er, schuf sie als Mann und Frau. 1. Mose benutzt das praktisch synonym. Ihn, den Menschen, und sie, Mann und Frau. Weil der Mensch als Mann und Frau die Einheit widerspiegelt, diese Beziehung, die aus dem Wesen Gottes kommt, die er dem Menschen gibt. Und so ist der Mensch erst eins als Mann und Frau. Und das ist das wunderschöne Bild. Vorsicht formuliert. Nicht, dass du jetzt denkst, weil du hier Single bist und hier sitzt. Manche von uns bleiben Single ihr Leben lang. Dass du unvollständig bist. Nein, das ist überhaupt nicht. Du bist vollständig in einer Beziehung zu Gott. Aber Gott hat den Menschen geschaffen, um auch unter anderem eigentlich ursprünglich ihn zusammenzufügen als Mann und Frau und eine Einheit daraus zu machen. Wir leben in einer zerbrochenen, gefallenen Welt, das haben wir gestern gesehen, und deswegen sind die Dinge nicht alle so, wie Gott sie sich eigentlich ursprünglich gedacht hat. Das heißt aber nicht, dass du jetzt, wo du Single bist, noch ein halber Mensch bist. Nein, du bist voll Mensch. Vollkommen in deiner Beziehung zu Gott. Und die Bibel zeigt uns auch auf, und darauf werden wir kommen noch, in Lifestyle Single, dass die Ehe nicht das Einzige und das Absolut ist für uns als Menschen, sondern dass Gott einen Weg geschaffen hat, den, wie Paulus es sagt, dass der sogar noch ein höherer Weg sein kann oder zumindest gleichwertig ein sehr besonderer Weg, auch alleine durch dieses Leben zu gehen, dass das sehr legitim ist und dass Gott gewaltig darin wirken kann. Und dennoch, erstmal halten wir fest, 1. Mose zeigt, der Mensch, den Gott schafft, den schafft er als Mann und Frau, als eine Beziehung. Gott schafft Beziehung und er will Beziehung. Und Beziehung ist ein Geschenk Gottes an uns als Menschen. Wir haben gestern gesehen, wie diese Beziehung in die Brüche gegangen ist, indem dass der Mensch seine Beziehung zu Gott niedergerissen hat. Zerbrochen hat, ist auch die Beziehung zwischen den Menschen zerbrochen und kaputt gegangen. Und wie daraus eine Unzahl an Schmerz und Leid und Zerrüttung entstanden ist. Adam und Eva, die sich plötzlich anklagen, die Geheimnisse voreinander haben. wo plötzlich das, was Peter gerade eben beschrieben hat, dieser Zustand, dieses Herrschen in einem negativen Sinne, das, was wir erleben, dieser Kampf seit echt schon Jahrhunderten eigentlich immer wieder und in unserer Neuzeit immer stärker, der Kampf von Chauvinismus und Feminismus, das ist ein Resultat der Sünde. Eigentlich hat Gott dieses Ring um Herrschaft überhaupt gar nicht gewollt. Das ist entstanden durch die Sünde, das ist ein Resultat unserer eigenen Übertretungen und unserer Rebellion gegen Gott. Vorher war das überhaupt kein Problem, dass der Mann zuerst geschaffen wurde. Und das Schöne, Peter hat das vorhin so schön beschrieben, der Mann wurde aus Staub genommen, die Frau wurde aus der Seite des Mannes genommen. Sie wurde aus Fleisch geformt. Und auch da wieder diese Einheit. Die Frau ist wirklich Fleisch des Mannes. Sie ist aus seiner Rippe entstanden. Sie sollen auch wieder zu einem Fleisch werden in ihrer Beziehung. Also wir haben gestern gesehen, dass der Beziehungskiller schlechthin unsere Sünde ist. Und wie die Sünde sich ausbreitet in alle Formen von Beziehungen. Gestern haben wir es größer gefasst. Aber auch hineinkriecht in die Ehe. Und wie das Wunderschöne, was Adam und Eva am Anfang hatten, zerbricht und ihnen durch die Hände rinnt. Und dass eigentlich hinter der Sünde steckt vieles, aber vor allen Dingen unsere Selbstsucht, unser Egoismus. Und dass wir Beziehungen leben heutzutage ein Stück weit als Verhungernde, als Durstige, die durch die Wüste laufen und danach suchen, Wasser zu finden. Und wir halten uns an unseren Partner und unseren Ehepartner oder unseren Freund und unsere Freundin, als ob sie diejenige wäre, die unseren Durst stillen müsste. Weil sonst haben wir keine Hoffnung. Und wir gehen in Beziehung, Großteil davon, ich glaube eigentlich alles, was uns treibt, um in Beziehung zu gehen, als natürlicher Mensch, ist Egoismus. Die Hoffnung, dass er derjenige ist, der endlich das Glück in mein Leben bringt. Dass sie mich freisetzt. Dass ich durch ihn endlich das Leben habe, was ich mir schon immer gewünscht habe, was ich mir in meinen Gedanken seit Jahren ausgemalt habe. Das, was ich bei Hollywood gesehen habe. Und so gehen wir rein. Und wir haben den Anschein nach außen, selbstlos zu handeln, aber selbst unsere Selbstlosigkeit ist ein verkappter Egoismus. Diese Selbstlosigkeit, die ersten Dates, wenn der Junge den Stuhl nach hinten, das hat ja auch was Schönes, ne? Aber der Junge den Stuhl nach hinten schiebt und die Frau sitzen lässt und, ne? und dann wartet irgendwie, ihr das erste Glas einschenkt an Wein und dann die Tür vom Auto aufmacht und so und sie dann nicht küsst beim ersten Date, um Vorsicht walten zu lassen und ihr zu zeigen, dass er, das ist als natürlicher Mensch getrieben von Egoismus. Wir wissen ganz genau, wie wir den anderen gewinnen. Wir wissen ganz genau, dass sich das geziemt und dass der andere genau danach lechzt und das sucht. Gott will uns frei machen und er will diese Dinge, aber er will sie aus Selbstlosigkeit in unser Herz hineinlegen. Dass es wahre Liebe ist, die mich treibt, dem anderen gegenüber so zu begegnen. Und dass ich es machen würde, auch wenn sie es nicht wertachten würde. Auch wenn es mich nicht näher an sie heranbringen würde. Auch wenn ihre Herzenshaltung trotzdem kalt bleibt. Auch da, wo Zerrüttung. Und so haben wir gesehen gestern eigentlich die Kraft der göttlichen Beziehung nach dem Sündenfall, nachdem alles geschiftet ist und anders geworden ist, als es eigentlich war. Wir haben gesehen, dass wir in zerrütteten und zerbrochenen Beziehungen leben als Menschen. Und das ist schwer. Wir leiden darunter. Andere leiden unter uns, wir leiden aber auch darunter. Und wir leben in Beziehungen, die kompliziert sind, schwierig, anstrengend, teilweise gefühlt überlastend. Und jeder von uns kennt das. Und Gott kommt und sagt, komm her zu mir. Ich will deine Beziehung zu mir wiederherstellen. Schau mich an. Lerne. Nein, bleib ruhig. Komm zu mir. Schau, wie ich bin. Nein, ich liebe dich immer noch, auch wenn du versagt hast. Nein, ich bin immer noch da. Und so gehen wir als Christen, ob wir uns frisch bekehrt haben oder wie ich teilweise schon seit 15 Jahren im Glauben stehen, ich lerne immer noch von Gottes Liebe. Ich habe ihn immer noch nicht ganz verstanden. Und ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass seine Liebe so absolut ist für mich. Ich habe immer noch die Tendenz, wenn ich versage, zu denken, nee, jetzt muss ich mir seine Liebe erstmal wieder erarbeiten. Nein, das ist ein Denken vom alten Beziehungskonstrukt, was ich aufgebaut habe. Gott hat was ganz Neues. Seine Liebe ist konstant. Seine Treue ist unzerbrechlich über unserem Leben. Und Gott möchte, dass wir lernen an ihm. Er möchte, dass wir, und das ist das, was ich am Anfang meinte und was wir gestern betont haben, wir müssen zurück und wir müssen Gott kennenlernen und wir müssen erleben, wie er Beziehung mit uns lebt. Und wenn du nicht erlebst, wie Gott Beziehung mit dir und zu dir lebt, dann wird sich dein Beziehungskonstrukt auch nicht verändern. Ich arbeite mit schwer erziehbaren Kindern zusammen und es ist sowas von anstrengend. Weil die erwarten, dass man ihnen negativ gegenüber eingestellt ist. Die erwarten, dass man irgendwann sauer wird. Die erwarten, dass ihre Handlungen provozieren. Und es ist sogar in der humanistischen Pädagogik und in der Psychologie bekannt, dass der einzige Weg, da durchzubrechen, ist, trotzdem konstante Beziehungen zu führen, trotzdem liebevoll zu sein, trotzdem treu zu sein, trotzdem wieder ansprechbar zu sein. Und das ist das, was Gott mit uns macht. Wir sind seine Kinder geworden, wir lernen von ihm Beziehung. Und erst wenn wir diese Beziehung lernen und von ihm Kraft empfangen wir von ihm Kraft, eine Art von Beziehung, die überwindet in dieser Welt. Und er möchte uns einsetzen, um kaputte Beziehungen in dieser Welt zu heilen. Um in der Liebe Sünde zu überwinden, um zu vergeben, haben wir gestern gesehen, um zu ertragen, um zu erdulden, um langmütig, sanftmütig, geduldig zu sein, herzlich, freundlich, selbstbeherrscht. Das sind solche Dinge, die sind so wichtig in Beziehung. Und eben gerade hat Peter uns aufgezeigt, wie Mann und Frau zur Einheit werden. Das hatte ich eben schon angesprochen mit der Rippe, ein Fleisch. Dieses Wort Gehilfen, was da steht, ist im Hebräischen Esa. Und das ist so krass, weil dieses Wort Esa heißt eigentlich Hilfe oder Rettung. Und es wird sogar für Jesus und für Gott benutzt, dass er unsere Hilfe, unsere Rettung ist. Das ist der Jude, der das Alte Testament gelesen hat, der 1. Mose gelesen hat, der hat das nicht als Abwertung verstanden, dass die Frau eine Gehilfin ist. So dieses Bild, was in uns sickert, was vielleicht, wo wir als Kirche in der Kirchengeschichte auch recht schuldig geworden sind und das falsch interpretiert und ausgelegt haben. Ja, auch da steht schon dieses Konstrukt, dass der Mann zuerst geschaffen ist und die Frau ihm zur Seite. Auch da, und das ist gar nichts Abwertendes, das Prinzip der Autorität, so die Bibel sagt uns in Epheser 5, dass sogar in der Gottheit selbst eine Autorität Folge ist, dass Gott das Haupt Christi ist. Das kann gar nicht so schlimm sein. Wir haben damit ein Problem, weil wir Autorität als Missbrauch, als Macht verstehen. Das ist in Gottes Augen überhaupt gar nicht schlimm. Es ist einfach nur eine Ordnung, die Gott geschaffen hat. Aber die Frau, der Mann ist erst durch die Frau Mensch, laut 1. Mose. Und sie ist ihm eine Gehilfin, sie ist für ihn auch eine Hilfe, eine Rettung. Er braucht die. Und das fand ich so schön, wie Peter das ausgelegt hat. Dieser Auftrag, den Gott den Menschen gibt, vermehret euch, den kann Adam nicht erfüllen. Er kann den Auftrag Gottes, das Gebot Gottes nicht erfüllen. Er braucht die Frau. Und zusammen hat Gott sie geschaffen, um das zu tun, wozu er sie berufen hat. Und da kriegen wir schon einen kleinen Eindruck von dem, wo wir jetzt gleich drauf hinaus möchten. Mann und Frau sind gleichwertig. Völlig gleichwertig. Paulus sagt, da ist weder Mann noch Frau in Christus. Völlig egal. Es gibt keine Rangfolge. Gott schätzt das eine nicht höher als das andere. Im Himmel wird es gar kein Geschlecht mehr geben. Du bist ein Geschöpf Gottes. Ob du Mann oder Frau bist, du bist kostbar in Gottes Augen. Aber mit unterschiedlichen Aufgaben. Und Peter hat das schön aufgezeigt, dass diese Aufgabe auch keine Wertigkeit hat, dass beides eine Herausforderung ist. Und dass gerade wir als Männer herausgefordert sind, unsere Rolle einzunehmen. Und Gott hat eine Vorstellung davon, wie wir Ehe leben sollen. Das haben wir eben sehr schön bei Peter gesehen. Jetzt gehen wir weiter. Vor allen Dingen, ich will jetzt den Sinn und den Ziel der Ehe, weil Gott hat Ehe nicht ins Leere reingeschaffen. So, oh, Ehe, das könnte man ja auch noch irgendwie machen. So, hier Ehe, eigentlich nicht so richtig was mitverfolgt, aber es ist ganz nett, dass das auch irgendwie noch so da ist. Ne? Nein, Gott hat Ehe von Anfang an geschafft. Wir haben das ja eben gesehen. Mit dem Ziel, seid fruchtbar und mehret euch. Direkt von Anfang an ist die Ehe verbunden mit einer Vision. Mit einer Ausrichtung, mit einem Ziel, mit einer Aufgabe. Und das ist das Schöne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach 6 Wochen Sommerferien oder nach 2 Monaten Semesterferien, die ja nicht ganz 2 Monate sind, wenn man die Klausuren und so wegzieht. Aber trotzdem, kennt ihr diese langen Phasen des sinnlosen Dahindümpelns? Und irgendwann denkt man sich so, das kann aber nicht wahr sein. Also mir geht es zumindest so, dass ich sehr schnell an den Punkt komme, dass ich echt vom Leben angenervt bin, weil ich keine sinnvolle Beschäftigung finde und irgendwie so hin und her lebe. Und wir brauchen es als Menschen und deswegen hat Gott das den Menschen auch gegeben. Zu sagen, ihr sollt herrschen, heißt nicht, ihr sollt die Herren sein und alle anderen unterjochen und versklaven. Nein, die Herrschaft in 1. Mose über die Schöpfung war eine gute Herrschaft. Seid fruchtbar, bringt Leben hervor. Bebaut, umsorgt. Er hat ihnen aber eine Aufgabe gegeben. Und wir brauchen als Menschen eine Aufgabe. Und auch in der Ehe, ich sage euch, Ehe wird sowas von tot und leer und nervig werden, wenn ihr keine Aufgabe habt. Partnerschaft schon, aber auch Ehe, vor allen Dingen, wenn ihr keine Aufgabe habt. Wenn ihr keine Einheit bildet, auch in der Aufgabe, die ihr seht. Wenn ihr auf Ehe zusteuert eines Tages oder bald, dann unterhaltet euch darüber, welche Aufgabe ihr von Gott in eurem Leben habt und was ihr seht für euer Leben. Und fangt früh an, euer Leben auszurichten auf etwas, wo ihr hinleben wollt, zusammen, gemeinsam. Etwas, auf das ihr euch zusammen ausrichten könnt. Es gibt nämlich den Trugschluss, Sinn und Ziel der Ehe ist, dass wir glücklich sind. Dem Trugschluss bin ich echt viele Jahre aufgesessen. Ich dachte echt, eines Tages, wenn ich heirate, dann bin ich glücklich. Dann ist alles so, wie es sein soll. Weißt du, was ich gesagt habe? Ist eigentlich, das Leben jetzt ist scheiße und ich brauche noch diese eine Sache, damit alles gut wird. Ich sage euch, das ist der größte Müll. Ist wirklich so. Nicht, dass die Ehe nicht schön ist und vieles Schöne bringt, aber in diesem Absolut zu denken, wir machen, und das passiert in der christlichen Welt häufig, wir machen die Ehe zum Gott. Es ist nicht mehr Gott, den wir suchen, zu dem wir eine Beziehung haben wollen, es ist der Ehepartner, das ist die Ehe, da drin zu leben, dass wir glücklich werden. Und es ist wie in allen Dingen, wenn wir unsere Hoffnung und unser Glück nicht in Christus liegt, in Gott, dann ist es leer. Und es wird uns enttäuschen. Und ich glaube, viele christliche Ehen gehen ziemlich schnell und ziemlich früh daran kaputt, dass sie ihr Glück darin gesucht haben. Und es ist so ein bisschen so, manchmal glaube ich, dass wir, gerade wenn wir in christlichen Elternhäusern aufwachsen und in christliche Gemeinden gehen, so das Gefühl haben, und es ist unser Fleisch, das uns vortäuscht, zu sagen, ich darf ja nichts, ich darf nicht Party machen, ich darf nicht saufen, ich darf keine Freundin haben, ich kann keinen Sex haben vor der Ehe. Und deswegen in der Ehe. Da darf ich dann endlich mit meinem Partner schlafen und da wird dann alles gut irgendwie. Und das ist eigentlich nur ein anderes Kanal, es ist in einem frommen Mantel eingehüllter Götze. Weil ich das alles nicht darf, muss ich das dann haben irgendwie. Und wir gehen da rein und wir werden enttäuscht. Nicht, weil Ehe nicht gut ist, so wie Gott sie sich gedacht hat, nicht, weil sie nicht wunderschön ist, sondern weil wir eine falsche Ehe leben, in einer falschen Ausrichtung und einen falschen Gott haben. Wir gehen zwar sonntags in die Kirche, aber unser Gott ist Ehe. Und es zerbricht mein Herz zu sehen, wie junge Menschen daran kaputt gehen. Das soll nicht sein, wirklich. Und das ist mit einem Beweggrund, warum wir dieses Seminar machen, weil Gott das nicht möchte für uns. Wir glauben teilweise noch so viel Lügen dieser Welt, weil wir noch nicht wirklich nachgeforscht haben, noch nicht richtig tief gegraben haben im Wort Gottes, worum es eigentlich wirklich geht. Dein persönliches Glück liegt nicht in der Ehe und die Ehe ist nicht da, um dich glücklich zu machen. Ich formuliere das jetzt mal so radikal und lasse das mal in so einem Raum stehen. Es kommt dazu, dass wir uns leisten können in unserer Gesellschaft, das ist nur ein kleiner Exkurs, aber irgendwie lag mir das auf dem Herzen, wir können es uns leisten als Gesellschaft, weil wir sehr individualistisch geworden sind und weil wir in vielen Sicherheitsnetzen geborgen sind. Wir leben in Staaten, gerade in der westlichen Welt, wo wir so abgesichert sind. Wir sind so reich, wir sind so unabhängig, wir sind unabhängig in unseren Beziehungen. Das ist ein Ausnahmezustand, in dem wir leben. Das ist nicht der natürliche Weg des Lebens gewesen. Viele Generationen, unzählige Generationen vor uns und auch heute noch wahrscheinlich ein Großteil dieser Welt hat diesen in Anführungsstrichen Luxus nicht. Wir denken Beziehung sehr romantisch. Wir denken, oh, Beziehung haben, Beziehung nicht haben. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, auch in unseren Beziehungen. Wenn die eine mich nicht mehr befriedigt, dann suche ich die andere. Wenn es hier nicht mehr klappt, ist mir zu anstrengend, daran rumzubauen, rumzubasteln. Nee, ist ja easy. Eine WhatsApp-Nachricht und 2 Wochen später ins Gig gehen und dann, kann ich ja was Neues anfangen. Aber Beziehung, eigentlich wirklich menschlich gesehen Beziehung, außer in diesem Ausnahmezustand einer so reichen und individualistisch geprägten Gesellschaft, ist eigentlich auch was sehr Zweckdienliches. Aber so behandeln wir das oft gar nicht. Wir sind abhängig von Beziehungen. In anderen Gesellschaften zu anderen Zeiten waren Menschen abhängig. Wenn du da Stress in deiner Familie hattest im Mittelalter, dann bist du nicht abgezischt und hast gesagt, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Du konntest aus dieser Familie gar nicht raus. Deine Kinder waren deine Rentenvorsorge, deine Altersabsicherung. Du bist in Beziehung geblieben, du bist Beziehung treu geblieben, weil du viel mehr verstanden hast, wie sehr du Beziehungen brauchst. Wir brauchen Beziehungen gefühlt heutzutage nicht mehr, denken wir. Ist aber auch ein Trugschluss, den wir aufsetzen. Aber was ist denn jetzt eigentlich, Ruben, kommen wir zum Punkt, was ist eigentlich Sinn und Ziel der Ehe? Erstmal, das schiebe ich vor, weil es mir wichtig ist, dass wir keinen falschen Eindruck kriegen, es gibt viele schöne Vorrechte in der Ehe. Die Ehe ist ein Geschenk. Die Ehe ist was Wunderschönes. Und die Bibel beschreibt uns das auch so. Du gibst ein bisschen was auf für die Ehe, übrigens. Alles, was schön ist, kostet auch was. Wenn du in die Ehe eingehst, dann sagst du, ja, du und du allein, bis dass der Tod uns scheidet, niemand anders. Und wenn jemand kommt, der noch besser aussieht als du. Und wenn jemand kommt, der Kinder noch viel mehr lieb hat als du. Und wenn jemand, nein, das gibt es dann nicht mehr. Es gibt nicht mal mehr den Gedanken daran, sondern das ist dann dein Partner. Ehe ist was Kostbares und wir bezahlen auch dafür mit unserer Freiheit. In der Ehe schränkt sich die Freiheit ein. Erstmal minimal, so junge Ehen sind leicht eingeschränkt, aber eigentlich noch nicht so richtig. Aber kriegt erstmal Kinder. Ich sag euch, jeder, der Kinder gekriegt hat, weiß, wie sehr Familie, Ehe und die zu einer Familie führt, auch einschränkt. Da sind auch Einschränkungen mit verbunden. Da sind wir zurück da, wo wir gestern waren. Beziehungen sind nicht nur da, damit ich da viel rauskriege, sondern Beziehungen baue ich auch, weil Gott mir etwas gegeben hat, was ich weitergeben möchte. An meinen Ehepartner, an meine Kinder, an andere. Aber was sind denn jetzt die Vorrechte? Es ist so schön, lest das Hohelied. Wir sind so prüde geworden in unserer christlichen Welt. Man darf das Wort Sex nicht mehr in den Mund nehmen. So. Nein, es lockert sich gerade wieder so ein bisschen auf. Aber wir haben irgendwie das Gefühl, wirklich, kennt ihr das teilweise? Ich weiß nicht, Leute, die in christlichen Familien, Gemeinden aufgewachsen sind, die vielleicht so unterschwellig den Gedanken haben, Sex ist was Böses? Weil es immer so negativ konnotiert wird. Wir reden darüber immer nur in, Ehebruch. Oder, der ist fremdgegangen. Oh, der guckt sich Pornos an. Sex ist sowas Negatives geworden für uns. Nein, Sex ist eigentlich etwas Positives. Leider haben wir es als Menschen in vielen Bereichen zum Negativen gemacht. Aber Sex ist was Gutes. Und die Ehe schreibt über Sex. Lest euch mal bitte das Hohelied durch. Ich wünschte, wir könnten einzelne Sessions machen über das Hohelied. Vielleicht macht Stefan das auch ein bisschen in seinem Thema, wenn er das Thema Sexualität, die Schöne und das Biest macht. Sexualität ist was Schönes. Das Hohelied ist ein komplettes Buch im Alten Testament. Ja, was prophetisch davon spricht, wie Gott zu der Gemeinde ist, aber nein, nicht nur das. Ja, da geht es echt um wirkliche Menschen, die ihre erotische Gedanken zueinander haben, die sich schön finden. Da wird über Brüste gesprochen. Gott ist weniger prüde, als wir es manchmal sind, glaube ich echt. Ihr dürft euch auf Sex freuen in der Ehe. Überhaupt kein Problem. Ist gar nicht schlimm. Das darf unter vielen Punkten auch ein guter Grund sein, zu heiraten. Paulus sagt das. Paulus sagt, wenn du dich nicht mehr zurückhalten kannst, dann heirate lieber. Wenn dann das Feuer in dir so groß ist, dann hol Brennholz, damit es brennen kann, damit es heiß wird. Es gibt so viele schöne Dinge in der Ehe. Zweisamkeit und Romantik. Bitte heiratet nicht und lasst diese Dinge raus. Das ist nicht Gottes Wille. Wir werden gleich darüber reden, wofür Gott die Ehe geschafft hat, primär. Aber das heißt nicht, dass diese Dinge nicht stimmen und gut sind. Heiratet bitte nicht und lasst diese Dinge raus. Wenn ihr heiratet, dann heiratet in eine Zweisamkeit und in Romantik rein. Bitte. Die wird Up und Downs haben. Aber arbeitet immer wieder daran, dass das was Schönes ist, dass ihr Nähe habt. Paulus sagt, bitte enthaltet euch nicht. Wenn ihr in einer Ehe zusammenlebt, dann bitte schlaft auch miteinander. Wie dumm ist denn das bitte, in einer Ehe zusammenzuleben und nicht miteinander zu schlafen? Genießt das, Nähe, Sexualität. Aber viel mehr ist da noch. Partnerschaftlichkeit und Vertrauen. Jemanden zu haben, dem ich wirklich mich ganz anvertrauen kann. Und wenn eure Ehen, wenn ihr Ehen lebt, dann lebt sie als Orte, wo es, das haben wir gestern schon ein bisschen, diese Feigenblätter, die Adam und Eva sich gebastelt haben. Nein, nichts, was euch trennt, nichts, was ihr verbergen müsst, nichts, was ihr geheim halten müsst, weil wenn der andere es rauskriegen würde, dann würde alles in die Luft gehen. Ihr werdet Dinge haben, wo ihr euch öffnen müsst. Ihr werdet Dinge haben, weil ihr unperfekt seid, wo ihr Licht reinbringen müsst, was schmerzhaft sein kann. Aber dafür ist Ehe auch da, damit die Vergebung, die Christus uns gegeben hat, damit wir sie miteinander leben können. Damit wir einander vergeben dürfen. Und auch das vertieft Beziehungen. Geborgenheit und Sicherheit. Sicherheit ist so ein Wort. Wenn die Bibel uns sagt in Maleachi 2, Gott hasst Scheidung, dann sagt Gott das unter anderem, weil Gott den Ort, die Ehe und die daraus entstehende Familie als einen Ort der Sicherheit geschaffen hat. Als Steffi und ich in den Vorbereitungskurs gegangen sind, Ehevorbereitungskurs zu Jörg, ich habe das geliebt, dass er das so deutlich angesprochen hat. Und für Steffi und für mich war es klar, egal was kommen wird, Scheidung ist für uns keine Option. Wir treffen diese Entscheidung und Scheidung ist für uns keine Option. Möge Gott uns dabei helfen, weil ich kenne mich ganz genau. Und ich weiß auch, dass nicht jede Scheidung, die geschieht, die Entscheidung oder der Wunsch, meistens ist nicht der Wunsch, darauf vorhin heiraten Leute nicht. Manche Scheidungen sind gefühlt unumgänglich. Und an manchen Scheidungen, an allem trägt man immer Mitschuld. Aber Scheidung, das Thema, ich kratze es jetzt nicht an, das ist auch wieder ein Thema, was wir einzeln gestellt haben. Aber Sicherheit, Gott schafft die Ehe als Sicherheit. Boah, ist das befreiend gewesen. Steffi ist mein. Und ich weiß, diese Entscheidung steht bei ihr hundertprozentig und ich kann mich darauf verlassen. Ich muss durch meine Ehe nicht gehen und denken, was ist, wenn jetzt jemand kommt, der besser aussieht als ich? Jemand kommt, der liebevoller ist als ich? Jemand kommt, der mehr Geld hat als ich? Jemand kommt, der... Das wäre doch grausam, wenn ich die ganze Zeit damit leben müsste, oder? Wenn ich wüsste, unterschwellig ist bei Steffi eine Option, irgendeines Tages vielleicht doch nochmal in eine andere Richtung zu tendieren. Nein, hier ist so viel Ruhe und Sicherheit. Und es gibt unserer Liebe Raum zu wachsen. Das heißt nicht, dass ich weniger bemüht sein soll, um Steffi zu werben, aber diese Sicherheit schafft Raum, um damit Liebe wachsen kann, weil ich nicht andauernd von Angst begrenzt bin. Ehe ist auch Zukunft und Abenteuer. Ein Stück des Abenteuers werden wir gleich sehen, weil das, was wir jetzt bearbeiten werden, ist ein Abenteuer, auf das Gott uns schickt in der Ehe. Und noch vieles mehr. Lest einfach selber die ganze Bibel durch, dann wisst ihr, was die Bibel hier sagt. Den Spruch habe ich aufgegriffen, einige von euch kennen den von John Piper. God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Gott ist in uns am größten verherrlicht, dann, wenn wir bis ins Äußerste in ihm zufriedengestellt sind. Gott hat uns Dinge gegeben, vor allen Dingen in unserer Beziehung zu ihm, die wir genießen dürfen. Und wir dürfen zufrieden sein. Und auch das, was Gott uns gibt, kommt von ihm. Auch diese Dinge, Partnerschaft, Nähe, die dürfen wir genießen. Und auch in dem Genießen unserer Zufriedenheit, in dem, was Gott uns gibt, in der Annahme, in dem Leben da drin, verherrlichen wir Gott. Du verherrlichst Gott nicht nur in deinem Leid, du verherrlichst Gott auch in deiner Freude, in deiner Dankbarkeit, wenn du das Leben annimmst. Und ich habe das aufgespalten jetzt, der Sinn und das Ziel der Ehe. Ich denke, das passt ganz gut. Man könnte das auch vielleicht umtauschen. Will ich mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, aber ich glaube, der Sinn ist für mich irgendwie etwas Grundlegenderes, etwas Tiefgründigeres, etwas Basales, etwas, worauf die Ehe aufbaut. Und das Ziel ist etwas, wohin sie geschickt wird, worauf sie ausgerichtet ist. Und so fangen wir mit dem Sinn an, der Sinn der Ehe. Was ist der Sinn der Ehe? Eigentlich lasse ich das ganz kurz beantworten und Peter hat das gerade eben schon gelesen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Der Sinn der Ehe ist, Gott Ehre und Herrlichkeit zu bringen. Das ist nicht unbedingt der erste Gedanke, den wir denken, wenn wir an Ehe denken, oder? Wenn wir daran denken, in Ehe reinzugehen. Wir haben eher die Tendenz zu sagen, mein Glück. Nee, der Sinn und der Ziel der Ehe, biblisch betrachtet, ist, Gott Ehre und Herrlichkeit zu bringen. Woraus kann man das sehr gut herleiten? Man kann es sehr gut aus Epheser 5 herleiten, Verse 31 bis 32. Da sagt Paulus, und er bezieht sich zurück auf das, was wir in 1. Mose schon gesehen haben. 1. Mose ist echt ein Grundlagentext, auch schon für die damaligen Schreiber der Bibel bis heute hin. Aber Paulus sagt und zitiert: Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Deshalb heiraten Menschen im Willen Gottes. Weshalb, Paulus? Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Paulus sagt, Menschen heiraten, die Ehe ist von Gott geschaffen, um ein Abbild zu sein von der Liebe Christi zu seiner Gemeinde. Hast du Ehe schon mal so verstanden? Als ein Bild der Liebe Christi zu seiner Gemeinde? Wusstest du, dass wenn du in Ehe gehst und wenn du Ehe lebst, dass du dort direkt und in einem sehr direkten Maße Gott widerspiegeln sollst? Paulus hat vorher gesagt, so wie Christus die Gemeinde liebt, soll der Mann die Frau lieben. Und so wie die Gemeinde sich unter Christus unterordnet, soll die Frau sich unter den Mann unterordnen. Dies sind Bilder, sagt Paulus. Die Ehe ist ein Bild, es ist ein Zeugnis vor dieser Welt davon, wer Gott wirklich ist. Und deswegen ist die Ehe auch so angefochten. Dass diese modernen Strömungen die Ehe auseinandernehmen und Ehe letztendlich in die Bedeutungslosigkeit katapultieren, damit, dass wir sie in allen möglichen Formen und Definitionen wiederfinden, in allen Arten und Weisen, wie die Bibel sie uns überhaupt nicht definiert, das ist ein Angriff des Widersachers, um dieses Bild zu zerstören. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist ein Bild der Liebe Christi zu seiner Gemeinde. Ich weiß nicht, ob du schon mal einem Ehepaar begegnet bist, was durch Gottes Gnade ein hohes Maß davon hat, das wiederzuspiegeln. Ob du Leute kennst, in deren Leben du hineinschaust, wo du denkst, wow, das ist Liebe. Wow, das ist Treue. Wow. Wenn das in einer Ehe stattfinden kann, wie viel mehr muss das bei Gott Realität sein? Ich hoffe, und es ist traurig, dass sogar in Gemeinden die Scheidungsrate bei fast 50% liegt in der christlichen Welt. Ich hoffe, dass wir als eine junge Generation das Wort Gottes wieder ernst nehmen und verstehen, welchen Auftrag und welche Aufgabe er uns gegeben hat. Das ist eine hohe Berufung, das ist eine hohe Ehre, die er uns zuteilhaben will, zu sagen, hey, Feng, ich will bei dir im Kleinen zeigen, wie sehr ich die Gemeinde liebe. Ich will in euch diese Liebe ausgeben, gießen, mit der ich liebe, damit sie auch zwischen euch stattfindet. Und die Leute um euch herum, ob in der Gemeinde oder in der Welt, sollen das sehen und sie sollen daran erkennen. Und es soll ein Zeugnis sein, was steht in alle Ewigkeit und auf das ich mich zurückberufen kann eines Tages und sagen kann, ihr habt es doch gesehen unter eurer Mitte, ihr habt doch gelebt in der Gesellschaft, ihr habt doch die christlichen Ehen gesehen, wie Gott die Gemeinde liebt. Mit welcher Hingabe, mit welcher Selbstlosigkeit, mit welcher Hoffnung, mit welcher Bedingungslosigkeit, egal ob in Schmerz, in Leid, in Tiefen, sogar im Versagen, sogar da, wo Sünde um sich greift, sogar im Ehebruch Gnade wiederzufinden ist, Vergebung, Wiederherstellung. Dass ich ein Gott der Auferstehung bin, der das Tote lebendig machen kann. Das ist das äußerste Ziel, das ist der Sinn der Ehe. Und das ist ein höheres Ziel als mein Glück. Das ist eine Ehre, die Gott uns gibt, das widerspiegeln zu dürfen. Und das ist etwas Kostbares, was wir echt ehren sollten auch. Was wir ernst nehmen sollten. Und daran wird uns klar, ein sehr biblisches Thema, was wir sehr schnell und gerne mal vergessen, die Welt kreist nicht um uns. Ich muss dich enttäuschen, aber du bist nicht Mittelpunkt dieser Welt. Gott ist Mittelpunkt dieser Welt. Wir haben oft das Prinzip in unserer Beziehung zu Gott, verstehen wir ihn als jemanden, der sich um uns rotiert, um uns glücklich zu machen, um unsere Sorgen. Und Gott ist jemand, der so hingebungsvoll ist, dass man diesen falschen Eindruck gewinnen könnte. Und in gewissem Maße stimmt es geistig, dass in seiner Liebe er sich um uns dreht. Aber die geistliche Realität ist eigentlich, dass wir als Schöpfung, wir als Menschen, wir kreisen uns um Gott. Er ist Mittelpunkt aller Dinge. Und um ihn geht es. Bis in unsere Ehe hinein geht es um ihn. Es geht um Gott. Und wenn wir als Christen das nicht verstehen, dann sind wir echt arm dran. Ich sag's euch. Weil dann haben wir viele Misskonzepte und wir laufen gegen die Wand. Und wir verstehen Gott manchmal nicht und wir sagen, Gott, wieso ist das so? Wieso lässt du Leid in meinem Leben zu? Wieso komme ich an diese Grenzen? Wieso kann ich mir das nicht? Warum kriege ich das nicht hin? Warum lässt du mich hier alleine? Warum lässt du mich warten? An all diesen Punkten knallen wir auf, weil wir nicht begriffen haben, es geht nicht um uns. Wir sollten die Frage stellen, Gott, wie kannst du trotz dieser Leiden dich verherrlichen in meinem Leben? Wie kannst du meine Ehe nehmen und jetzt was Wunderschönes daraus machen, sodass Menschen sehen, dass du Gott bist und du allein? Das ist die Einstellung, in der wir leben sollten als Christen. Du Gott, deine Ehre. Ja, bis in das Kostbarste, was ich vielleicht als Mensch habe, bis in meine Ehe hinein. Auch da geht es um dich. Auch sie kreist um dich. Auch sie steht dir völlig zur Verfügung. Auch in sie darfst du hineinsprechen. Auch sie darfst du nehmen, so wie es dir gefällt und sie nutzen und einsetzen. Das ist der Sinn der Ehe. Und was ist das Ziel? Was passiert an diesem Punkt, wo ein Ehepaar sagt, ja Gott, wir heiraten und das ist was Schönes und wir werden das genießen dürfen, weil du es uns geschenkt hast. Aber Gott, wir heiraten nicht wegen uns, sondern wir heiraten wegen dir. Bist du an den Punkt gekommen, dass wenn du in die Ehe einschreitest, dass du sagst, Gott, ich heirate für dich. Ich heirate wegen dir. Wenn wir an diesen Punkt kommen, dann wird Gott uns aufzeigen, wofür oder worauf die Ehe ausgerichtet ist, was das Ziel der Ehe ist. Ich habe jetzt hier, man kann sicherlich argumentieren, dass es vielleicht noch mehr gibt. Ich habe 4 Punkte rausgesucht, die das für mich sehr umfassend beschreiben. Aber erstmal will ich zurückgreifen, wieder auf 1. Mose. Gott sagt, und direkt nachdem er den Menschen schafft in einer Einheit, sagt er zu ihm, zu dem Menschen, seid fruchtbar. Und mehrt euch. Ist euch jemals aufgefallen, dass es ja eigentlich doppelt gemoppelt ist. Manchmal, man sagt das ja im Deutschen so, die Frucht des Leibes, die Kinder sind die Frucht des Leibes. Wir haben so das Bild, also ich habe immer dazu tendiert zu denken, okay, Fruchtbarkeit in der Ehe bedeutet Kinder kriegen. Ja, kann man so sehen, aber warum steht denn da mehret euch? Also, kriegt Kinder und kriegt Kinder. So, das muss irgendwie, da muss eine Differenzierung vorgenommen worden sein. Und wenn man das hebräische Wort hier nachguckt, fruchtbar, dann heißt das einfach fruchtbar. Frucht bringen. Das heißt, ja, Kinder kriegen ist ein Teil der Ehe und gehört da rein. Und auch da wieder, wir leben in einer zerbrochenen Welt. Nicht jedem ist es möglich, Kinder zu kriegen. In meinem Freundeskreis habe ich das viel miterlebt. Erstaunlich viel mehr, als ich gedacht hatte vorher. Wie schwierig es sein kann, Kinder zu kriegen. Dass es gar nicht so ein Selbstverständnis ist. Und wenn ich sage dir, wenn du vielleicht vor allen Dingen als Frau, aber auch als Mann, soll ja auch Männer geben, die Kinder mögen, wenn du als Frau in die Ehe gehst, auch ein Stück weit, um Mama zu werden und darin dein Glück suchst, ich sage dir, du kannst enttäuscht werden. Du weißt nicht, ob du Kinder kriegst. Es gibt viele Gründe, warum du vielleicht keine Kinder kriegen kannst. Wenn das dein Ziel ist, dann baust du auf sandigen Untergrund. Gott hat aber mehr als nur Kinder kriegen in die Ehe gelegt. Die Ehe hat ein größeres, ja, Kinder kriegen, und darüber könnte man viel reden, ja, Kinder kriegen ist ein Riesengeschenk, ist ein großer Segen. Und es ist Gott unterstreicht das in so vielen Stellen in seinem Wort, was für ein Segen es ist, Kinder zu kriegen. Aber fruchtbar zu sein in der Ehe bedeutet anscheinend mehr als das. Erstmal sieht man in diesem Vers diese Ebenbildlichkeit Gottes wieder. Gott schafft den Menschen und er gibt dem Menschen die Möglichkeit, in einem geminderten Sinne, aber in seinem Abbild ebenfalls Leben zu schaffen. Beziehung und Liebe ist da, um Leben zu bringen. Vielleicht kann man es viel besser so definieren. Wenn du heiratest, dann ist das Ziel deiner Ehe, Leben zu stiften. Durch diese Ehe. Deine Ehe ist nicht nur ein abgeschlossenes System, was sich um sich selbst dreht, als Ehepartner, als Pärchen, als Liebespaar. Nein, deine Ehe ist ein Werkzeug, ein mächtiges Werkzeug Gottes in dieser Welt, um Liebe zu stiften. Und Gott will das ansetzen. Er will dich und deine Frau oder dich und deinen Mann als ein Stemmeisen nehmen, um die zugemauerten Herzen dieser Welt zu erreichen. Er will euch nehmen als ein Band der Liebe, die als Ehepaar arbeitet da drin, andere zusammenzuführen, die auseinandergerissen worden sind. Gott will euch in der Ehe als Werkzeug benutzen. Und Frucht bringen, das vielleicht sollte man nochmal betonen, Frucht bringen, wenn man Johannes 15 anguckt, Frucht bringen ist sowas Natürliches. Es ist jetzt auch nicht so, dass du denkst, oh Ehe, wenn ich in die Ehe gehe, dann müssen wir hart anfangen zu arbeiten. Ja, vielleicht auch das, aber Frucht bringen ist auch etwas ganz Natürliches. Ich sage euch, wenn du eine Ehe lebst, in Gottes Willen, und wenn die Beziehung von dir und deinem Partner zu Gott stimmt und dadurch eure Beziehung zueinander, ihr werdet gar nicht anders können als Frucht bringen. Das wird von ganz alleine passieren. Und ich kenne viele junge Ehepaare in dieser Gemeinde, in denen man das so schön sehen kann. Und ich freue mich darüber, dass das so sein kann bei uns in der Gemeinde, dass wir zu jungen Ehepaaren, teilweise gerade über 20 rüber, ganz am Anfang ihrer Ehe, ich gucke die an und ich denke, wow, da ist so viel Frucht, da ist so viel Gutes, da ist so viel Schönes. Danke, Jesus, dass du das möglich gemacht hast für uns. So viel Frucht und noch gar keine Kinder. Warum? Weil die Frucht, die wir bringen können, zu allen Dingen und zuerst in unserem Ehepartner geschieht. Das ist das Prinzip der Beziehung. Es ist nicht auf mich ausgerichtet, sondern, ich weiß nicht, auch gerade, Jörg wird darauf kommen, ehe ihr euch traut, nächsten Freitag lege ich euch ans Herz, kommt vorbei, Partner, Partnersuche, wie sollte mein Partner sein? All diese Fragen, die uns manchmal machen, ist er schön genug? Kann ich ihn wirklich nehmen? Ist er wirklich der Perfekte für mich? Verpasse ich nicht vielleicht was, wenn ich mich für sie entscheide? Was ist mit der anderen? Irgendwie habe ich mich schon lange für sie interessiert, aber sie hat nie was gezeigt, jetzt das andere Mädchen da, aber wenn ich mich für die entscheide, dann könnte ich mir ja die Chance verspielen, bei der irgendwie doch noch einen Stein im Brett zu haben. Dieses Denken, ich sag euch, das ist fleischliches, kaputtes, falsches Denken. Wenn du das in dir wiederfindest, und es ist in mir gewesen, ich habe so gedacht, deswegen kann ich so offen sagen, wenn wir das in uns wiederfinden, ich sag euch, das ist unser Fleisch. Es ist so fern von Gottes Wesen. Gottes Wesen würde sich fragen, eigentlich, wir beide zusammen, sie und ich, wie könnte ich ihr dienen? Wie könnte ich zum Segen werden für sie? Es würde nicht denken, ist sie gut genug für mich, sondern es würde eigentlich ein demütiges Bild von sich selbst haben und sich fragen, wer bin ich eigentlich, dass ich überhaupt jemanden heiraten darf? Gott kennt mich bis tief in mein Herz. Wer bin ich, dass er mir jemand anders anvertrauen würde? Das ist ein geistlicher Gedanke. Und dann wird die Partnersuche plötzlich schon ein Stück weit anders. Gerade mit der Frage im Hintergrund nicht, ist sie die Schönste? Und wenn sie bei Germany's Next Topmodel mitmachen würde, würde sie dann mindestens dritten Platz erreichen? Die Frage, wenn der Sinn der Ehe die Ehre und die Herrlichkeit Gottes ist, ist eigentlich, wenn sie und ich zusammen sind, entsteht dann Kraft, Liebe, Segen in unserer Beziehung zueinander, in der Beziehung zu anderen Menschen? Können wir beide zusammen Gott Ehre bringen? Können wir ihn verherrlichen? Ich sage euch, wenn ihr ein junges Pärchen seid, verlobt oder auf dem Weg zur Verlobung, dann stellt euch diese Frage. Und in den meisten Antworten, wenn ihr beide Jesus liebt, ja, könnt ihr. Es ist auch gar nicht so kompliziert. Wenn du Jesus liebst, wenn sie Jesus liebt und wenn ihr beide darauf ausgerichtet seid, euer Leben in den Dienst Gottes zu stellen, dann könnt ihr zusammen viel Frucht bringen. Dann ist es manchmal gar nicht so kompliziert. Wir machen es kompliziert als Menschen. Also die Frucht in den Partner, die Frucht in den Kindern. Was aber mehr ist als Kinder kriegen. Ich sage euch, Kinder kriegen ist ziemlich leicht. Ich habe mit vielen Menschen, und das ist jetzt überhaupt nicht abwertend, wirklich nicht, Ich habe aber mit vielen Menschen zu tun in meinem Berufsalltag, die haben Kinder gekriegt, aber die haben keine gute Frucht in ihren Kindern hervorgebracht. Da ist viel Böses in den Leben dieser Kinder gesät worden. Frucht in den Kindern hervorzubringen, ist mehr als Kinder kriegen. Kinder kriegen ist leicht. Kinder zu segnen, sie aufzuziehen, zu lieben, das ist schwer. Da entsteht wirkliche Frucht, die von Dauer ist. Frucht im Reich Gottes. Und ich glaube, das greift eigentlich alle Punkte, den vierten Punkt mit auch ein. Man könnte sagen, dass das eigentlich das Allumfassendste ist, weil der Partner und die Kinder sind Reich Gottes für mich. Mein Dienst in der Ehe ist ein Dienst im Reich Gottes. Und deswegen lass dich nie, wenn du jemand bist, der wirklich auch im Reich Gottes arbeiten möchte und sich hingibt, lass dich nie dahin reißen, eine Differenzierung zu machen zwischen deiner Familie und dem Reich Gottes. Und zu sagen, meine Familie hält mich davon ab, im Reich Gottes zu arbeiten. Wenn meine Frau nur besser mit den 10 Kindern zu Hause alleine zurechtkommen könnte, dann könnte ich öfter in der Gemeinde sein. Wenn meine Kinder nur nicht so nervig wären, dann hätte ich viel mehr Energie, um die Study vorzubereiten. Das ist ein Trugschluss. Wenn du es nicht gebacken kriegst, sagt die Bibel uns, in 1. Timotheus, wenn du es nicht gebacken kriegst, deiner Familie gut vorzustehen, dann hast du in der Gemeinde gar nichts zu suchen. Wenn du nicht verstanden hast, dass das Reich Gottes vor deiner Haustür anfängt, vor deiner Haustür, also nach innen gerichtet anfängt, dann hast du es nicht gecheckt. Und Paulus sagt, such dir Leute aus in der Gemeinde in leitenden Funktionen, die in ihrer Familie gut sind, die gut sind zu ihren Frauen und Kindern. Frauen, die gut sind zu ihren Männern und ihren Kindern. Wenn du die gefunden hast, dann kannst du sie auch auf die Gemeinde loslassen. Und Frucht im eigenen Leben. Gott schafft Ehe und bringt dich in Ehe auch hinein. Nicht nur, weil du endlich bereit bist für die Ehe. Man fragt sich oft so, wann bin ich bereit? Und ja, es braucht ein gewisses Maß an Reife, um in die Ehe zu gehen. Aber diese Frage, wann bin ich endlich bereit für die Ehe, wenn es darum ging, würde nie. Ich war nicht bereit für die Ehe, als ich geheiratet habe. Zum gewissen Maße ja, in einem guten Maße ja, in einem vollständigen Maße auf keinen Fall. Weil Gott schickt mich, Gott schickt dich, Gott schickt uns in Ehe, weil wir noch so viel zu lernen haben. Und ich sage dir, Ehe ist der größte Raum, oder ich würde sagen, der intensivste Ort, wo wir lernen zu lieben und zu dienen. Wenn du denkst, Ehe macht mich glücklich, dann heirate erstmal und krieg Kinder. Weil dann konfrontiert dich Gott mit dem Gedanken, geht es wirklich um dich? Geht es hier wirklich um dich? Ist deine Liebe so klein, dass du die ganze Zeit nur an dich denkst? Oder ist deine Liebe schon so gewachsen, dass du sagen kannst, ich kann zwar nicht mehr, ich weiß zwar nicht mehr weiter, ich bin an meine Grenzen gekommen, aber ich knie mich jetzt hin und ich bitte Gott darum, mich zu erfüllen mit seiner Kraft aus der Höhe, damit ich zurückgehen kann, meiner Familie und sie ihnen dienen und lieben kann, sie lieben kann. Ich sage euch, du wirst wahrscheinlich an kaum einem Ort, wahrscheinlich in keinem Rahmen so viel Liebe, Demut, Hingabe, Selbstaufopferung und Dienst lernen wie in der Ehe oder in der Familie. Und das ist gut so. Weil wir müssen das lernen. Und ich glaube, Gott setzt uns manchmal an solche Orte, wo es gar nicht mehr anders geht und wo es so radikal an unser Herz herangeht, dass wir denken, wow, Gott muss eine Menge umbauen da. Gott muss das erneuern, er muss es neu machen in mir. Ich habe jetzt schon viel zu jedem einzelnen Punkt gesagt, deswegen können wir das ein bisschen knapper machen. Das sind ein paar ausgewählte, aber nur Bilder davon, wie wir in der Ehe unseren Partner lieben können. Und ich weiß, wir haben das eben gesehen in Epheser, eigentlich ist das auch in Epheser einer klaren Rollenzuteilung, Frauen macht das, Männer macht das, achtet besonders darauf. Ich glaube nicht, dass Paulus sagt zu den Männern, Männer, liebt eure Frauen und das befreit die Frauen von dem Auftrag, ihre Männer zu lieben. Ja, in der Bibel steht ja, die Männer sollen die Frauen lieben. Ich muss meinen Mann nicht lieben, ich muss mich nur unterordnen. Und das heißt auch nicht, dass der Mann sich in der Liebe nicht, wie Peter angefangen hat, auch der Frau unterordnen soll in der Ehe, in einem gewissen Maße. Manchmal kommt Steffi auf mich zu und redet Gottes Wort in mein Leben hinein und ich denke, ja, ich bin ein ganz schön scheiß Kerl. Und in dem Moment verstehe ich, klar, auch wenn Steffi sich mir unterordnet, ordnet sie sich eigentlich Gott unter. Aber in dem Moment, wo ich das erkenne, ich habe ganz schön Mist gebaut, ich war ziemlich weit am Ziel vorbei geschossen, ordne ich mich dem, was meine Frau sagt, spricht zu mir unter. Ich ordne mich Gott unter. Aber Gott hat sie mir gegeben als Rettung, als Esa, als Hilfe, damit ich unter die Unterordnung Gottes komme. Und deswegen denke ich, dass das in einem besonderen Maß schon eine Aufgabenverteilung ist, dass Paulus das hier schreibt, weil es wichtig ist für die Männer zu wissen, ey, krieg dein Arschloch hoch und lieb deine Frau mal. Weil wir können so gleichgültig und so egoistisch werden als Männer. Und für die Frau eine besondere Herausforderung ist, in die Position, die Gott sie hineingestellt hat innerhalb der Ehe, diesen Ort auch in einem guten, gesunden Sinne zu wahren. Wir kommen noch zur Rolle Mann und Frau. Chris und Nada kommen aus Münster und die werden das sicherlich ansprechen, was Unterordnung eigentlich wirklich bedeutet. Und wie man in der Ehe miteinander lebt, dass das nicht heißt, du hast mir gar nichts zu sagen und ich entscheide hier alles und ich frage dich gar nicht erst, dass es das nicht bedeutet, okay? Und vieles mehr. Also, wir sollen einander lieben, uns hingeben. Wir sollen einander heiligen und reinigen. Wir sollen einander nähren und pflegen. Was für schöne Bilder, oder? Zusammen leben und einander Ehre erweisen. Wir können so ein Segen werden. Wir sollen, Gott schickt dich in die Ehe, damit du wie Adam und Eva im Garten Eden die Blumen zum Aufblühen gebracht haben, dass du deinen Ehepartner zum Aufblühen bringst. Ich sag dir, das ist ein Projekt und es ist ein herrliches, wunderschönes Projekt. Wenn du in die Ehe gehst und denkst, Gott, du hast mir so einen wertvollen Menschen, er ist nicht perfekt, aber du hast mir so einen wertvollen Menschen an die Seite gestellt, dein Kind, dein Sohn, deine Tochter. Und da ist so viel Potenzial in ihm drin. Er ist manchmal verkorkst, er ist manchmal noch verwirrt. Er ist noch auf dem Weg, in einem Prozess. Ja, aber ich sehe so viel Schönheit. Und die Liebe, die du mir für ihn geschenkt hast, die sieht in ihm so viel Potenzial und Schönheit in ihr. Und ich bin hier als Mann. Und deswegen das, was Peter gerade eben gesagt hat. Deswegen breche ich das Wort für sie, damit sie es versteht, damit sie Gott kennenlernt, damit Gott noch mehr zum Zug in ihr kommt, damit sie aufblüht und die ganze Schönheit, die Gott in sie hineingelegt hat, sich erfasst. Und die Welt sieht, wie schön dieser Gott ist, der diese Frau geschaffen hat. Und ich sagte, du führst eine gute Ehe, wenn deine Frau glücklicher und zufriedener und freier wird. Und du führst eine gute Ehe, wenn dein Mann sicherer und selbstbewusster und stärker und sanftmütiger und liebevoller wird. Das ist, geh in die Ehe rein mit dieser Freude, das tun zu dürfen. Das ist manchmal echt, geht gegen unseren Strich. Das ist manchmal echt schwer. Aber wie herrlich, eines Tages vor Gott zu stehen und einander anzugucken und zu sagen, ja, ein Stück weit hat Gott dich, ein großes Stück, hat Gott dich in meinem Leben benutzt, um diese Schönheit hervorzubringen. Und das, was er in meinem Leben getan hat, das hat er in einem großen Maße auch durch dich in mir getan. Ich wäre niemals dahin gekommen. Ich wäre nie die Mutter geworden. Ich hätte Liebe nie so tief begriffen, ohne diese Ehe mit dir zusammen. Vergebung zu leben, das wäre mir nie, so tief hätte ich das nie ergriffen, wie auch in diesen schweren Phasen, durch die wir durchgegangen sind. Sie sind so kostbar und wertvoll, weil Gott uns beide so viel gelehrt hat. Und das Gleiche gilt eigentlich, kann man übertragen auf unsere Kinder. Bitte beachtet, eure Kinder sind nicht euer Ehepartner. Ihr seid eins mit eurem Ehepartner. Die Beziehung zu eurem Ehepartner ist so wichtig, wie Kinder sind, aber sie ist noch eine höhere. Nirgendwo in der Bibel steht, dass ihr eins seid mit euren Kindern. Das ist eurem Ehepartner vorenthalten. Die Bibel sagt sogar in 1. Mose, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo eure Kinder euch verlassen werden. Ausziehen werden und euch den Rücken zukehren werden und mit jemandem anders eins werden. Und das ist, glaube ich, manchmal der schwierigste Punkt für Eltern, weil wir es nicht gecheckt haben, dass das kommen wird. Und die intensivste Beziehung, die ihr habt, ist die zu eurem Ehepartner, nicht zu euren Kindern. Aber eure Kinder sind super wichtig. Und das, was ihr an Liebe ausgießen sollt in die Leben eurer Ehepartner, sollt ihr auch in eure Kinder. Und so wie sie, wie eure Ehepartner, sollen auch sie aufblühen und umsorgt sein. Und sie sollen genießen diese Sicherheit und Geborgenheit und Schutz, den Gott euch in der Ehe geschenkt haben, der soll euren Kindern zur Verfügung gestellt werden, damit sie da einen Rahmen haben, gesund und sicher aufzuwachsen. Ich sage euch, wenn deine Ehe nicht gut ist, dann wird es auch deinen Kindern nicht gut gehen. Nur Beispiele. Wir sollen unsere Kinder erziehen. Deine Kinder zu erziehen, auch manchmal in einer gewissen Härte und einem Nachdruck, weil auch Kinder sind Sünder und Menschen, ist Liebe. Deinem Sohn zu sagen, Junge, krieg deinen Arsch zusammen und mach nicht mit jedem nächsten Mädel, was dir über den Weg läuft, rum, weil du zerstörst eine Menge bei dir, aber vor allen Dingen bei diesen wunderschönen Frauen. Und deine Tochter mal auf den Pott zu setzen und zu sagen, Mädel, Schönheit ist mehr als 5 Stunden am Tag vorm Spiegel zu stehen und Beautyprodukte im Wert von 250 Euro im Monat zu kaufen. Das ist Liebe. Wenn wir als Eltern den Kindern das Leben zeigen und ihnen von Anfang an mitgeben, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu Gott. Das ist das Größte, im Glauben zu unterweisen, diesen Gott, den wir leben. Unser Leben so zu leben, so authentisch und echt, dass unsere Kinder gar nicht mal Worte bräuchten. Nur zu gucken, zu sehen, wie Papa, wie Mama Gott kennen und lieben und mit ihm in der Beziehung stehen, ist Zeugnis genug dafür, dass es ihn wirklich gibt. Da kann in der 6. Klasse mein Biologielehrer reinkommen und sagen, es gibt keinen Gott, weil zack, 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 zack. Der Junge hat keine Ahnung. Der sollte mal zu uns nach Hause kommen und meine Eltern kennenlernen, dann wüsste er, dass es Gott gibt. Das sollten wir erzeugen in unseren Kindern. Sie versorgen. Versorgen im Körperlichen, versorgen im Seelischen, versorgen im Geistlichen. Boah, bitte liebt eure Kinder echt. Das heißt nicht, verhätschelt sie, Lieben heißt nicht, hier ist Kugel, Eiskugel Nummer 5. Das ist, manchmal ist Liebe, die Hand meiner Tochter zu greifen und sie zurückzureißen, bevor sie auf die Straße läuft. Und ihr dabei vielleicht auch weh zu tun. Ja, was meinst du, was es weh getan hätte, wenn sie vors Auto läuft? Und dann fangt an, früh eure Kinder zu erziehen. Wäret der Anfänger. Es ist einfacher, dein Kind von Anfang an zu lernen, dass es auch Nein gibt, dass es auch Grenzen gibt, dass es auch Strafen gibt. Als es mit 16 anzufangen. Weil ich sag dir, die zeigen dir den Mittelfinger, wenn du es dann erst machst. Liebt eure Kinder. Liebt sie, indem er sie auch erzieht und unterweist. Vor allen Dingen liebt sie, indem er ihnen Gott zeigt. Seht ihr, was für ein wunderschönes Potenzial Gott in die Ehe gegeben hat? Ehe muss nicht langweilig sein. Wenn Ehe darum ginge, zweimal im Jahr nach Fuerteventura zu fliegen, Urlaub zu genießen und ein schönes Sonnendeck zu haben und in Linden City zu wohnen und Kaffee zu trinken, das gehört alles dazu. Wenn das alles wäre, bruh. Fail. Es gibt aber ein geistliches Prinzip, das ist ein bisschen angelehnt jetzt an John Piper. Sein Buch liegt da hinten aus, This Momentary Marriage, kann ich jedem empfehlen zu lesen, der Englisch kann, leider nur auf Englisch. Ich kann es jedem empfehlen, bitte kein Englisch. John Piper führt diesen Gedanken sehr schön aus. Den habe ich aufgegriffen. Es gibt ein Prinzip der geistlichen Vater- und Mutterschaft. Und das ist auch ein Trostwort für Ehen, die keine Kinder kriegen. Und manche denken, sie haben das Ziel verfehlt und können keine Frucht bringen. Doch, ihr könnt Frucht bringen. Und vielleicht hat das ein Stück weit, vielleicht für eine Zeit lang, vielleicht für dein Leben lang auch eine Bedeutung für dich. Vater- und Mutterschaft ist viel, viel mehr als Kinder kriegen. Und Paulus sagt das, und hier sind nur drei Beispielsverse, denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Paulus sagt, ich bin euer Vater, eure Mutter geworden. Geistlich gesehen. Als ihr euch bekehrt habt, als ihr Jesus kennengelernt habt, das habt ihr durch mich und ich fühle mich für euch verantwortlich, wie ein Vater sich für euch verantwortlich fühlt. Und er sagt dann in 1. Thessalonicher 2, Vers 7 und Vers 11, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Wunderschönes Bild, oder? Das soll übrigens in Gemeinde so funktionieren. Liebevoll, wie eine Mutter. Hast du meine Mutter zugeguckt? Ich mache das täglich, mehrfach jetzt gerade, wo unser zweites Kind geboren ist. Wie eine Mutter ihr Kind pflegt und stillt. Boah, Liebe pur. Das ist auch so, man nennt das Bonding heutzutage, also dieser Moment, wo das Kind an der Brust liegt, so nah an Mutter dran. Mama praktisch in dem Kind drin und die Mutter anguckt und fixiert. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnen. Das sind so, die Mutter hat so die schöne Aufgabe, liebevoll, und der Vater packt hier die Ermahnung aus. Übrigens, auch ein geistliches Prinzip, ihr Männer, so wie Peter gerade eben gesagt hat, erzieht eure Kinder. Geht da auch eurer Frau voran, deckt ihr auch den Rücken. Macht das auch zusammen. Macht das nicht gegeneinander. Das funktioniert nicht. Kinder gegeneinander zu erziehen. Es funktioniert sehr gut. Es ist nur nicht sehr schön. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Paulus sagt, es gibt eine geistliche Vater- und Mutterschaft. Und wir können viel Frucht bringen. Wir können Menschen zu Jesus führen. Wir können uns in der Gemeinde um Menschen kümmern, wie ein Vater und wie eine Mutter. Und eure Ehe ist dafür da, im Reich Gottes so zu wirken. Eure Ehe ist da, um das Evangelium in diese Welt zu bringen und Menschen zu zeugen, neues Leben zu schaffen. Wenn das nicht das Ziel eurer Ehe ist, ich sage euch, ihr lauft an dem vorbei, was Gott für euch hat. Boah, liebe ich das, Ehen zu sehen, die sagen, Gott, wo können wir Kinder kriegen? Geistliche Kinder kriegen. Wo können wir uns Leute annehmen? Menschen adoptieren, aufnehmen in unserer Familie. Wo können wir unsere Haustüren öffnen? Leute aufnehmen. Wo ist noch Raum und Platz in unserem Herzen? Wo sind die verlorenen Kinder, hier in der Gemeinde. Vielleicht sogar wirklich Kinder. Eine offene Tür zu haben. Ich sag euch, es gibt so viele Kinder hier in Hannover, die eine offene Tür brauchen. Und junge Ehepaare. Vielleicht Teenies. Einen Hauskreis zu machen zu Hause und sich zu kümmern, geistlich. In der Liebe um Kinder. Man kann so viel Frucht bringen in der Ehe. So genial, was Gott uns geschenkt hat. Und dann im eigenen Leben, geistlicher Wachstum, den hatte ich gerade eben schon angesprochen, das müssen wir nicht so weit ausführen. Aber ich wachse, seitdem ich verheiratet bin, geistlich so sehr, wie ich es vorher nie getan habe. Es hat mir gut getan zu heiraten. Auch geistlich. Es hat meiner Frau schlecht getan, dass ich sie gerne hatte. Aber ich wachse echt viel und Gott hat mich so vorangebracht in meinem Glaubensleben. Durch seine Gnade, durch Steffi in meinem Leben. Nicht nur dadurch, dass Steffi die perfekte Frau ist, gerade auch in Steffis Fehlern und ihren Schwachheiten, wo Gott gesagt hat, ja, Ruben, und? Dann füll doch mal bitte die Lücke aus. Dann deck doch mal die Sünde zu. Dann halte doch mal den Mund, wie Jesus in Jesaja 53, und geh zur Schlachtbank für seine Frau. Halt du den Kopf hin. Lass sie doch nicht die Last tragen. Boah, das sind Lektionen, wo ich so denke, ja, ich will so sein wie du, Jesus, aber so sein so wie du und ans Kreuz zu gehen, da muss ich noch einiges lernen. Wir sehen also, Ehe ist ein großes Geschenk. Es ist kein geschlossenes System, was sich abkapselt, nein, es ist ein Organismus, es ist eine Zelle, die neues Leben schafft. Seine Quelle an Leben und Segen für andere drumherum. Für das Ehepaar innen drin, ja, viel Segen, viel Schönheit. Diese Dynamik, dieser Überfluss, den Gott schenkt, der kommt zuerst in die Ehe hinein, die Ehe überfließt und es fließt zu anderen. Es ist kein Selbstzweck. Ehe ist kein Selbstzweck, es ist ein Werkzeug, ein mächtiges Werkzeug Gottes. Es ist eine Waffe in der Hand des Heiligen Gottes im Kampf gegen die Finsternis dieser Welt. Aber wir brauchen starke, schöne Ehen. Und Ehe hat immer Gottes Herrlichkeit im Fokus. Immer Gottes Herrlichkeit und Ehre im Fokus. Und damit wird es zum Bild der Liebe Gottes in dieser Welt. Lass uns zusammen beten. Herr, was für ein heiliger und großer und wunderschöner Gott bist du, dass du uns teilhaben lässt an diesem Wunder, dass du uns hineinnimmst und uns nicht nur Beziehung schenkst, sondern uns fruchtbar werden lässt in der Beziehung, so wie du das Leben geschaffen hast, dass wir Teil davon werden dürfen, dass du durch unsere Ehen Leben schaffst in den Leben von anderen Menschen, Herr. Oh Jesus, schenk, dass wir diese Herausforderung annehmen. Herr, bitte schenk, dass Liebe dieses Land überrollt durch die Ehen, die entstehen, junge Ehen, die dich wirklich suchen und im Mittelpunkt stehen, die deine Ehre im Fokus haben, Herr, und leben in der überwindenden Kraft, die selber erleben, wie reich es ist, mit dir zu leben und in der wiederhergestellten göttlichen Beziehung zueinander zu leben und Segen zu bringen. Jesus, schenk, dass wir der Lüge nicht auflaufen, dass wir uns um uns selbst drehen müssen, sondern dass wir uns um dich drehen und darin um andere, Jesus, dass wir uns ausstrecken und dass unsere Ehe viel Frucht bringt, Jesus. In unseren Partnern, in unseren Kindern, im Reich Gottes, Jesus, und auch in unserem eigenen Leben. Wir haben es dringend und bitter nötig, Jesus. Aber schenk, Jesus, dass junge Menschen sich dazu entscheiden, dir zu vertrauen und in die Ehe bedingungslos einzusteigen, um dich darin kennenzulernen und zu erleben. Und diese herausfordernden Worte an sich heranzulassen und zu erkennen, wie wunderschön das Prinzip ist, was du uns aufmalst und aufzeichnest. Herr, wir lieben dich und wir danken dir dafür, dass du uns das nicht vorenthalten hast, sondern dass du es uns in Jesus erkauft und wiedergeschenkt hast. Denn es ist uns verloren gegangen. Und wir kennen das Leid um uns herum, Jesus, von zerbrochenen Beziehungen und Ehen, Herr. Und wir danken dir dafür, dass du uns durch Christus und in der Beziehung zu dir alles gegeben hast, was es braucht, um darin zu überwinden. und in Kraft zu stehen in einer Welt, die gefallen ist, Jesus, und Segen zu bringen. Und wir lieben dich und wir erheben dich und wir verherrlichen dich und wir loben dich und wir preisen dich. Amen.